weil ich bekomme immer wieder mit, man möchte dieses Thema nicht so in der Öffentlichkeit haben. Warum möchte man das nicht in der Öffentlichkeit haben? Weil damit kann man keinen Kaktus gewinnen oder einen Blumentopf, ja? Und ich merke immer wieder, dass die jungen Menschen viel, viel pragmatischer mit dem Thema umgehen, weil die aus meiner Sicht irgendwie fitter sind, ja, die sind cooler und sind aber auch gläubige Menschen. Ich kann streiten, so hart in der Sache, aber abends können wir auch miteinander hinsitzen und einen Aperol trinken.
Herzlich willkommen zum Yid Podcast, deinem Podcast zum Thema soziale Medien und Digitalität für Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Detlef Zander. Detlef ist einer von 8 Menschen in der betroffenen Vertretung im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt in der EKD und Diakonie und setzt sich dafür ein, dass die Belange der Betroffenen in der evangelischen Kirche und Diakonie auf höchster kirchlicher Ebene wahrgenommen und bearbeitet werden. Das ist ein Zitat von der Webseite. Zitat Ende. Anfang dieses Jahres ist die Forum-Studie veröffentlicht worden. Forum steht für Forschung zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der evangelischen Kirche und Diakonie in Deutschland. Und seitdem, Detlef, möglicherweise aber auch schon vorher, bist du wahnsinnig viel durch Deutschland gereist und erarbeitest mit Kirchengemeinden, wie sie nicht nur sehen und hören, was betroffenen Menschen passiert ist, sondern auch etwas tun können. Um dieses Tun soll es heute speziell bezogen auf die Kommunikation in der EKD und der Diakonie gehen, weil ich vermute, das Thema Kommunikation spielt eine der größten Rollen, wenn es um Aufarbeitung auch geht und um den Job, den du und den ihr da zusammen macht. So, bevor wir einsteigen thematisch, habe ich 7 Fragen für dich mitgebracht, damit die HörerInnen dich noch von einer anderen Seite ein bisschen kennenlernen können. Bist du bereit?
Ja.
Ja, super. Was machst du, um abzuschalten und dir deine Energie zurückzuholen?
Da mache ich gar nichts. Einfach nichts. Ich höre natürlich sehr gern klassische Musik und dann gehe ich natürlich raus und lenke mich irgendwie ab. Aber ich habe jetzt nicht so, sagen wir mal, so ein spezielles Hobby, dass ich, was weiß ich, Boxen, Tanzen oder egal was mache. Habe ich nicht. Also ich finde immer einen Weg.
Also Musik hören, rausgehen.
Ja, das ist so meins.
Brezel oder Croissant?
Herr Brezel, ich bin Schwabe.
Was ist das besonders Gute an einer Brezel?
Also ich spreche jetzt von einer schwäbischen Brezel, ja? Die schwäbische Brezel ist ja anders wie die bayerische, wo ich jetzt wohne. Ja, sie muss weich sein, sie muss vor allem warm sein und knusprig so am Rand oben. Gegen Brezel und ein Kakao, das ist so das Nationalgericht der Schwaben und das esse ich auch sehr gern.
Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wie du es beschrieben hast. Welches ist deine liebste Utopie?
Ja, dass kein Kind möglichst das erleben musste, was ich erlebt habe. Also diese Hypothek, die ich heute noch trage. Und dass die Kirchen, insbesondere die evangelische Kirche, aber auch die Diakonie, das Thema wirklich ernsthaft angeht und auch das Erbe, das sie nun mal hat, tatsächlich annimmt. Dafür stehe ich und das ist mir das Wichtigste.
Und das ist bisher noch eine Utopie, dass es so ist, das Annehmen.
Ja, unbedingt. Also sagen wir mal jetzt nicht auf der höchsten Ebene, da ist gut, da sind wir ja dabei, aber in den Landeskirchen und in den insbesondere in den Gemeinden, da ist es noch Utopie.
Du arbeitest hart dran,
Ja.
dass es sich ändert. Du hast gesagt, du gehst gern raus zum Ablenken, deswegen passt vielleicht die Frage: Was ist deine Lieblingspflanze?
Ein Kaktus.
Ah, wieso?
Ja, weil ein Kaktus, der kann auch mal pieksen. Ja, ein Stachel. Und so sehe ich mich ja auch, ja, irgendwie. Ich habe auch einen Stachel, ich bin der Stachel für die Kirche. Ich habe auch Kakteen und die erinnern mich da als immer an meine eigene Person. Warum mache ich das so? Aber ich bin ein guter Stachel.
An dieser Stelle kann ich ja den Stachel- und Herz-Podcast kurz empfehlen, in dem du ja auch zweimal aufgetreten bist und erzählt hast, ne? Das passt ganz gut dazu. Was macht dir heute nichts mehr aus, was dich als jüngeren Menschen wahnsinnig gestresst hat?
Wenn mich jemand verletzen will, das macht mir heute nichts mehr aus. Also da stehe ich heute sehr, sehr gut drüber und kann das auch sehr, sehr, sehr gut reflektieren. Und ich habe heute keine Angst mehr vor Männern. Das hat aber was mit meiner Biografie zu tun. Und ich hatte bis vor Jahren immer Angst vor Männern. Und das habe ich nicht mehr. Also das habe ich abgelegt.
Wann hast du das letzte Mal vor jemandem geweint?
30 Jahre vielleicht. Also bei mir so, ich habe manchmal das Bedürfnis zu weinen, aber ich kann nicht, ich kann dann nicht, weil das sind oft trockene Tränen. Ja? Also das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich jetzt ein Typ bin, der sich jetzt nicht so gehen lassen kann, fallen lassen kann und dass ich halt doch viele, viele Dinge privat jetzt zum Beispiel mit mir selber ausmachen muss. Aber trockene Tränen sind oft schwerer und die schmerzen mehr wie feuchte Tränen. Aber das Weinen habe ich tatsächlich verlernt.
Auch für dich selbst?
Auch für mich selbst, ja. Ja. Ich habe Mitgefühl für andere Menschen, ganz viel. Sehr viel, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Aber was jetzt meine Persönlichkeit angeht, da bin ich eher ein Haudegen. Also da tue ich sehr wenig, ja. So, also was Emotionen angeht und so.
Das, und der Kaktus braucht auch nicht so viel Wasser.
Nein, der braucht auch nicht Wasser. Stimmt.
Wir sind schon bei Frage 7. Welcher Gedanke, der dir in letzter Zeit begegnet ist, bewegt dich heute noch?
Das ist bei uns nicht passiert. Das ist das, was mich Tag und Nacht begegnet und auch immer wieder beschäftigt. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, in eine Gemeinde reingehe, so, und wenn ich dann frage, habt ihr euch mit der Studie schon auseinandergesetzt? Oder wenn ich frage, wer hat die Studie schon gelesen? Niemand. Und dann kriege ich immer wieder die Rückmeldung, ja, bei uns passiert sowas nicht. Oder wir haben das nicht. Also, und das ist eine Frage, die mich beschäftigt, weil ich dann immer wieder denke, warum beschäftigen die sich nicht mit dieser Geschichte? Ja? Und immer so diese Abwehrhaltung, weil das ja ein schmuddeliges Thema ist, weil das ja bei uns nicht vorkommt. Und aber diese Haltung zeigt mir halt immer wieder, dass sie sich tatsächlich mit dieser Studie beziehungsweise mit dieser evangelischen Spezifikas überhaupt nicht auseinandersetzen. Wir hören immer nur von, egal wo ich hingehe, Prävention, Intervention, bla bla bla. Und das war's. Mhm. Aber was tatsächlich so in der Studie steht, auch über die Empfehlungen, reden wir bis heute noch gar nicht, noch mit niemand.
Weil immer noch das Thema ist, es ist passiert, das überhaupt anzunehmen.
Ja, ja, weil ich immer wieder das Gefühl habe, die können sich das nicht vorstellen. Das zuletzt auch weibliche Betroffene, schon ältere Betroffene, und da bin ich jetzt immer auch ganz knallhart, weil die immer wieder sagen, naja, die hätten ja Nein sagen können, ja. Also das glaube ich nicht und so, ja. Und wir können die Menschen erst dann mitnehmen in den Landeskirchen, in den Gemeinden, wenn sie tatsächlich wissen, was ist denn sexualisierte Gewalt. Vorher können wir die nicht mitnehmen. Und da muss sich jeder, bis hinten in der letzten Kirchenbank, muss sich damit auseinandersetzen. Also die müssen alle lernen, sprachfähig zu werden, weil wenn die nicht sprachfähig sind, dann sind sie alle nicht handlungsfähig. Und ein bisschen immer sagen, naja, jetzt haben wir das Beteiligungsforum, die machen das schon. Das funktioniert auch nicht. Wir können da oben uns abrackern und machen und tun, aber wenn es unten und ganz unten nicht umgesetzt wird, dann hat das alles gar keinen Sinn.
Ja, ich habe die Forumstudie gestern auch mal nochmal reingelesen und habe wieder dieses, also bei mir löst es ein körperliches Gefühl aus, wenn man die Presseberichterstattung verfolgt hätte, ne, die letzten 10 Jahre oder auch schon vorher, wenn Betroffene erzählt haben, dann kannst du all das wissen. Ich hätte gedacht, ich hätte die Forumstudie auch schreiben können, aufgrund all der Presseberichterstattung, die es ja gab. Ja. Wenn du jetzt sagst, die Leute glauben das dann immer noch nicht, dann ist es wahrscheinlich auch, weil sie es, also A, die Forumstudie, finde ich, ist jetzt auch nicht so einfach zu lesen wie so ein Pressebericht, wie so eine Geschichte. Da würde ich immer empfehlen, lest die Geschichten von den Betroffenen, weil das ist halt schon auch auf einer Metaebene natürlich beschrieben und sehr abstrakt, obwohl ich euch alle erkannt habe. Also ich lese das und erkenne euch alle, weil ich es ja ein bisschen verfolgt habe. Was ist das bei dir körperlich für ein Gefühl, wenn du das immer wieder hörst? Also es hat sich ja wahrscheinlich auch verändert, dieses Gefühl, oder?
Früher war ich ja derjenige, der immer wieder auch darauf aufmerksam gemacht hat, ja, so, aber auf eine andere Art und Weise. Heute habe ich immer wieder Unverständnis, so dass immer wieder vieles abgeblockt wird, dass auch Initiativen von jungen PfarrerInnen abgeblockt werden und dann einfach dieses arrogante Gehabe so zu tun, was wollt ihr denn, wir machen doch so viel. Und manchmal bin ich stinkesauer, weil, so wie du auch gesagt hast, es war ja alles bekannt. Also es war ja tatsächlich alles bekannt. Und wenn wir alleine an die Geschichte von der Diakonie denken, also sprich, wo dieser Heimkindervortrag gemacht wurde, der runde Tisch, hätten wir ja reagieren können und müssen. Nee, man hat es dann eher unter den Teppich gekehrt. Und da sind wir ja bei der Kommunikation. Weil ich bekomme immer wieder mit, man möchte dieses Thema nicht so in der Öffentlichkeit haben. Warum möchte man das nicht in der Öffentlichkeit haben? Weil damit kann man keinen Kaktus gewinnen oder einen Blumentopf, ja? Und das ist, ja, und das ist so, ich sage dann immer, der Ruf ist ja jetzt schon kaputt, ja? Und wieso gehen wir jetzt nicht oder geht ihr nicht jetzt offensiv damit um? Ihr macht für alles Insta-Stories, ja, es wird gegen rechts, gegen links demonstriert und was weiß ich. Aber dieses Thema findet man fast nie. Ich habe gesagt, wir müssen alle ansprechen, alle. Nicht nur die Menschen aus der Vergangenheit, sondern vor allem auch jetzt die nächste Generation. Und ich merke immer wieder, dass die jungen Menschen viel, viel pragmatischer mit dem Thema umgehen, weil die aus meiner Sicht irgendwie fitter sind, ja, die sind cooler und sind aber auch gläubige Menschen. Und das verstehe ich nicht, warum das bei dieser männergeführten evangelischen Kirche, dass das da nicht funktioniert. Und manchmal denke ich, das will ich auch mal hier ganz offen sagen, oder die meisten waren ja männliche Täter, ja, deswegen sprechen die ja auch immer nur von Täter. Ich glaube aber auch jetzt so, was ich immer so beobachte, dass das bei vielen männlichen Genossen, wie man einmal nennt in der EKD, da auch was auslöst. Oder auch diese, was kommt jetzt auf mich zu, auf uns, was kommt jetzt auf uns zu? Mhm. Weil wir sprechen ja bis heute nicht über die Verantwortung. Ja? Weil schau mal, die haben doch seit Jahren, irgendjemand muss doch das Ganze entschieden haben, ja, im EKD-Rat. Beispielsweise, ob es die Anerkennungszahlungen sind, ob es die Kommunikation ist, wie kommunizieren wir das Thema. Irgendwelche Menschen haben doch das entschieden, ja, dieses Thema im Hintergrund zu behalten oder dass wir nichts machen oder dass verschleppt wurde und so weiter. Weil wir sprechen ja jetzt immer wieder nur von der EKD. Es gibt auch verantwortliche Menschen, die heute noch tätig sind, schon damals Verantwortung gehabt haben und da sprechen wir heute nicht drüber. Das wird ganz schnell abgedeckelt mit wir tun, wir machen, Prävention, Prävention. Aber über die Verantwortung, und da glaube ich, haben viele Angst, weil ich glaube, dass in der nächsten Zeit noch sehr, sehr viel aufploppen wird, was diese Sache angeht, weil es ist ja nicht abgetan mit der Studie einfach. Jetzt haben wir die Studie, sondern ich glaube, dass wir merken es ja auch an den Zahlen, ja, dass sich immer mehr und mehr Betroffene melden oder immer mehr Betroffene kommen raus und erzählen danach und sagen, wie es ihnen wirklich gegangen ist, als sie raus sind mit ihrer Geschichte und nennen dann auch Namen. Und deswegen will man das lieber klein halten, das Thema.
Ja, das entzweit dann einen selbst mit seinem Selbstbild möglicherweise auch. Oh. Ich habe das mal erlebt, dass mir jemand, wo ich nachgefragt habe in der Gemeinde, die gesagt haben, lassen Sie uns einfach in Ruhe. Jetzt ist gerade Gras drüber gewachsen und jetzt kommt der Esel und frisst es wieder weg.
Ja, ja.
Also da war ich mit gemeint mit dem Esel. Und ich hatte jetzt zwei Fragen, die ich dir gerne dazu stellen würde. Also ich habe eigentlich ganz viele, aber zwei vielleicht im Speziellen auch, um ein bisschen auf unser Thema zu kommen, das Thema stark Kommunikation, obwohl das überall mitschwingt, aber auch im speziellen Instagram. Vielleicht fange ich deswegen mal mit der Instagram-Frage an. Du hast auf Instagram gepostet, also du postest viel in sozialen Medien, Twitter und Instagram vor allem, glaube ich, Facebook auch, ne? Und du hast gepostet, dass du dir die Menschen in der Kirche dazu aufgefordert, bei einer Kampagne mitzumachen. Und das Thema, ich glaube, Betroffenen.
Ja.
Was hat das bewirkt? Bist du zufrieden, wie das läuft?
Nix, null. Also in der Kampagne gar nichts, so gut wie nichts. Die zweite Kampagne, die ich gestartet habe, weil mich hat es aufgeregt, PfarrerInnen gegen rechts. Ja, so. Und dann habe ich aufgerufen, PfarrerInnen gegen sexualisierte Gewalt. Und da waren sehr viele, haben sich sehr viele beteiligt, aber auffällig war junge PfarrerInnen und weibliche, ganz wenig Männer. Und es gab aber auch Stimmen, ich habe Rückmeldungen bekommen, wo dann Landeskirchenamt Menschen zum Teil verwarnt hat, also sie mussten das dann wieder runternehmen, ja. Und es gab dann sogar personaltechnische Gespräche.
Kennst du die Begründung, wieso die das wieder runternehmen sollten? Also, weil Pfarrer gegen sexualisierte Gewalt, ich meine, wie kann man nicht dagegen sein?
Nein, also der Tenor war einfach, man soll das Thema nicht so breit aufstellen auf Medien. in den Social Media Kontext. Und das hat mich. Weil? Begründung gab es da keine. Wahrscheinlich wollte man einfach, so wie ich vorhin gesagt habe, das Thema wegtun. Und was mich dann so immer wieder tatsächlich auch berührt, und ich habe ja viel Kontakt, dass dann geschrieben worden ist, weißt du, Detlef, wir werden immer ausgebremst oder ich werde ausgebremst. Und dann hat sie mir das so nett geschrieben. Und dann schreibt sie ganz klein und leise, übrigens, ich bin auch Betroffene. Und man glaubt gar nicht, wie viele PfarrerInnen es gibt, die selbst auch betroffen sind. Das habe ich mir damals gar nicht vorstellen können. Ja, so. Und wir sind heute in einer so schnellen Welt. Und die evangelische Kirche insgesamt, die machen ja wirklich sehr gute Sachen, sehr gute Kampagnen. Ja, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn ich Zukunftsdinge plane, ja, wenn ich Zukunftssachen da poste, ja, wie sehen wir die Zukunft der EKD? Ja, da muss ich natürlich antworten, wer seine Vergangenheit nicht aufklärt und aufarbeitet hat, eigentlich keine Zukunft mehr. Und manchmal bin ich es aber auch leid. Warum muss ich immer wieder Dinge anregen oder insgesamt auch wir Betroffene, bis sie dann wach werden? Wir brauchen eine Sensibilisierungskampagne eigentlich, ja. Ein kleines Beispiel. Ich bin hier in meiner Gemeinde, da habe ich ein Zeitungsinterview gegeben, weil die hier nichts machen. Keine Kampagne, keine Forumstudie wird im Internet gezeigt und so. Und dann hat die Pfarrerin natürlich geantwortet und hat gesagt, ja, der Herr Zander, ja, der ist ja schon über 10 Jahre da, aber der war bei uns nie in der Kirche. Und bei uns gibt es das wortwörtlich, bei uns gibt es das nicht. Kurzum, man hat sich dann halt gewehrt, wie immer. Und dann bin ich so durch dieses Dörfchen hier gegangen und dann hat mich ein junges Dirndl angesprochen, ich glaube, es war eine Konfirmandin, und hat mich gesagt, ich kenne sie, ja, ja, woher? Und dann hat sie es mir halt erzählt aus der Zeitung und so. Und dann hat sie gesagt, was ist denn eigentlich Forum? Die Jungen sind, glaube ich, heute besser informiert wie wir damals. Ja, weil die haben nun mal alle ihre Smartphones und so. Ich erreiche heute Leute nicht mehr nur über eine Webseite. Da bin ich völlig davon überzeugt, weil wer geht heute schon auf Webseiten? Ganz, ganz wenig. Heute ist Insta und es wird immer mehr. Und sie sind ja dabei, ja, die Kirchen, sie sind ja wirklich dabei, die Landeskirchen. Aber halt auf einem anderen Weg. Also sie blenden dieses Thema aus meiner Sicht völlig aus. Und da kann ich das nicht nur, wenn ich mal was habe, das nicht nur in einer 24-Stunden-Story machen, sondern ich muss es immer wieder wiederholen und wiederholen. Aber ich glaube, man möchte dann keine negative Diskussionen haben, dann öffentlich. Ja. Und dann sage ich ja, wo ist das Problem? Dann schaltet man halt die Kommentarleiste aus und dann ist das halt nur eine reine Information.
Ja, also dir geht es beim immer wieder Posten auf das Thema aufmerksam machen, also davon mal abgesehen, dass das, du dir das ja mittlerweile auch zur Lebensaufgabe gemacht hast, ist es für dich eine stetige Sensibilisierungskampagne.
Ja, unbedingt. Ja, also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass eine hat auf Lokum gesagt, das hat mir so gefallen, auch so eine junge, dynamische, die hat gesagt, ich muss auf jeder Frauentoilette, auf jeder Herrentoilette müsste so ein Plakat hängen, dass die Leute genau wissen, an wen kann ich mich wenden. Ich habe es dann ein bisschen ausgeholt und habe gesagt, eigentlich müsste in jeder Bibel, in jedem Gesangbuch, in jedem Losungsbüchle müsste ein Barcode sein, dass Menschen sofort wissen, an wen kann ich mich wenden und so weiter. Weil ich glaube, es sitzen viele auch in der Gemeinde, die selbst betroffen sind. Es muss in jedem Schaukasten muss Informationen hängen und so weiter. Und also ja, generell nichts, also ganz wenig. Wenn wir bei der Kommunikation sind, aber wenn man sich jetzt, sagen wir mal, die Webseiten anschaut, ja, von verschiedenen Landeskirchen, die sind so unterschiedlich. Ja, die eine, da sucht man den Button gegen sexualisierte Gewalt oder Informationen, die sind irgendwo da hinten irgendwo versteckt. Andere sind wieder da eher offen. Aber die Landeskirchen, die eher offen sind, beobachte ich, da sind Betroffene im Hintergrund auch dabei. Also jetzt von uns jemand oder die oder der in der Gemeinde da tätig ist oder der sich mit der Gemeinde verbunden fühlt oder die, das merkt man schon.
Du hast jetzt schon zweimal gesagt, dass es so die jungen Leute sind, von denen du das Gefühl hast, die sind, ich sag's mal in meinem Wort, recht pragmatisch.
Ja.
Ne? Oder hast du das sogar benutzt? Ja. Die gehen damit pragmatischer um mit dem Thema. Also auch, dass du diesen Vorschlag jetzt gerade zitiert hast, den finde ich auch wunderbar. Wirklich, also genauso könnten wir es eigentlich machen.
Ja.
Bei dir war es so, du hast 30 Jahre geschwiegen, nachdem allem, was dir Schlimmes passiert ist. Dann hast du gesagt, du hast verdrängt. Dann vor 10 Jahren hast du beschlossen, was in Korntal passiert ist, das muss öffentlich werden. Und du bist auch der Sprecher der Betroffenen von Korntal erst geworden. Ne?
Ja.
Wenn du jetzt diese ganze Reise, also jetzt bist du ja in der betroffenen Vertretung, wenn du deine ganze Reise beschreiben würdest, über welche Berge und durch welche Täler bist du seitdem emotional gewandert und wo bist du momentan? Weil du sagst zwar, es passiert noch zu wenig und du manchmal fragst du dich, wieso ich? Ich habe ja das Gefühl, es ist schon einiges passiert, aber wie bewertest du das jetzt in deiner Rückschau?
Ich bin in der Rückschau oft in der Hölle gewesen. Das hat sich sogar so weit zugespitzt, dass ich mir das Leben habe nehmen wollen, ja, in diesen 10 Jahren. Weil ich einfach vieles nicht verstanden habe. Ich war damals tatsächlich dieses typische Opfer. Ich war in diesem typischen Opferstatus, wo ich natürlich voll auf dieser Linie stand, ich muss alles vernichten. Alle wollen mir nur was Böses. Ja? Also ich wollte tatsächlich die Kirche oder die Menschen um der Kirche herum vernichten. Das hat mich auch übrigens am Leben erhalten, weil Wut ist ja wichtig. Und Wut ist auch produktiv, aber irgendwann muss die Wut sich auch ändern in was Produktives, ja, also nicht nur draufschlagen, und ich habe immer nur draufgeschlagen, ohne Rücksicht auf mein Gegenüber, ich habe Menschen unheimlich verletzt auch, habe mich dann bei vielen Menschen auch entschuldigt, zum Beispiel, ich habe mich bei der Frau Vers damals auf der Synode öffentlich entschuldigt, weil ich die Frau Vers damals und andere auch, aber Frau Vers ist jetzt nun mal eine sehr bekannte Persönlichkeit, die habe ich sehr, sehr verletzt. Und da ging es eben nicht mehr nur ums Thema, sondern ging es um die Person. Da kam so vieles eins nach dem anderen. Dann war ich oft da überfordert, weil ich nicht so reden konnte wie jetzt, weil ich mich oft unterdrückt fühlte und so weiter. Also die Wut plus meine Geschichte plus mein Trauma Spätfolgen haben sozusagen mein Leben bestimmt. Und als es dann ganz, ganz schlimm wurde, als ich mich da suizidieren wollte, war ich dann in der Klinik und dann habe ich für mich gedacht, Sander, jetzt musst du was machen. Entweder du machst jetzt was für dich, nur für mich, oder du überlebst es einfach nicht. Und dann hatte ich natürlich das Glück, dass ich in eine sehr, sehr gute Klinik gekommen bin. Und da war ich viele, viele Wochen. Und dann habe ich das alles mal reflektiert und natürlich psychologisch, psychotherapeutisch sehr, sehr gut aufgearbeitet. Das war jetzt nicht so eine spezielle Traumatherapie, weil die hatte ich ja schon im Vorfeld gemacht, die 9 Monate in Bayern. Sondern das war so, wie gehe ich mit Konflikten um auch. So, und dann habe ich halt tatsächlich auch gemerkt, dass die Wut, die ich hatte oder dieses Verletztsein, dass wenn ich anderen Menschen schade, schade ich mir im Prinzip auch. Das hat dann für mich so, also ich sag's jetzt mal, das hat dann irgendwann auch mal Klick gemacht, ja, dass wenn ich immer auf meinen Gegner einschlage, der macht auch irgendwann zu und der nimmt mich dann nicht ernst, der psychologisiert mich, nimmt mich nicht ernst und ich habe mich ja nie ernst genommen gefühlt, habe aber nie wirklich hinterfragt, warum werde ich eigentlich nicht ernst genommen. Ja, wir haben ganz, ganz viel erreicht und man muss sich das mal vorstellen. Selbst in diesem Beirat damals, den wir hatten, ja, war ich ja genauso drauf. Ja, du kannst, wenn du als Opfer bist, kannst du solche Aufgaben nicht machen. Es reicht nicht nur, dass man betroffen ist. Da gehört so, so viel mehr dazu. Diese persönliche Entwicklung, die ich gemacht habe. Natürlich bin ich heute immer noch in Betreuung, Behandlung. Natürlich nehme ich heute immer noch Medikamente, ja, weil ich unter posttraumatischer Belastungsstörung leide, unter Depressionen und so weiter. Aber ich gehe heute gut damit um, weil meine Geschichte, mein Trauma bestimmt mein Leben nicht mehr. Also ich bestimme, wann hole ich es raus. Ich bestimme, wann ich wütend werde. Ja? Ich kann heute streiten, zum Beispiel mit der Frau Vers. Wir können streiten, sachlich, auf einer Ebene, das hätte ich mir vor ein paar Jahren nie vorstellen können. Also ich habe immer so einen ganz netten Satz. Ich kann streiten, so hart in der Sache, aber abends können wir auch miteinander hinsitzen und ein Aperol trinken. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Und ja, wir haben viel erreicht. Was ich unheimlich stark finde, ist tatsächlich dieses Beteiligungsforum, weil da hat die EKD, das ich ja und andere immer wieder gefordert haben, sie muss die Deutungshoheit abgeben. Das hat sie tatsächlich gemacht. Also heute entscheiden wir bei allen Fragen, was mit sexualisierter Gewalt zu tun hat oder sexuellem Missbrauch, entscheiden wir mit. Und vieles braucht Zeit. Und das habe ich ja auch nie begriffen. Ja, ich wollte möglichst gestern alles. Aber wenn man sich dann da reinarbeitet, ja, und dann merkt man, aha, das ist ja eigentlich eine politische Geschichte und da sind so viele Menschen dran involviert, ja, da kann der Zander nicht kommen und kann schreien, jetzt macht's mal so schnell. Ja, ja. Das ist, ja, aber so war ich früher. Ja,
und ich kann das gut nachvollziehen, Detlef. Ich erinnere mich ja auch, als ich angefangen habe, dazu recherchieren, 2017, 18 so, dass ich auch so gedacht habe, weil du gerade gesagt hast, es muss schnell gehen.
Ja, ja.
Ne? Ich habe auch gesagt, was ist denn daran auch nicht zu verstehen? Ne? Man fragt sich ja, was ist nicht daran zu verstehen, was mir passiert ist? Was ist nicht daran zu verstehen, was euch passiert ist? Und ich habe dann ja auch schnell gemerkt, dass es so schnell nicht geht. Und ich war dann auch erstmal verzweifelt, weil ich gedacht habe, was ist das doch nicht mehr meine Kirche? Wenn die nicht kapieren, sind die zu doof.
So. Ja, ja.
Deswegen, ich kann zumindest nicht aus betroffener Perspektive, aber als Journalistin sagen, dass mich das auch in die Verzweiflung getrieben hat.
Und tatsächlich, und was ich aber auch gelernt habe, sag nur ich habe aus meiner Geschichte, kann ich heute noch ganz viel Positives rausnehmen, rausziehen sogar, weil ich wäre heute nicht der, der ich bin. Das ist tatsächlich so. Ich verstehe auch vieles, aber wenn man dann in der sachlichen Auseinandersetzung geht, kommt man dann auch zu Lösungen. Mir ist auch klar, dass man auch Kompromisse eingehen muss. Ja? Das muss ich auch lernen. Ja? Also der Zander kann nicht da hinstehen und schreien und sagen, so, ich will jetzt, dass jeder Betroffene 300.000 Euro bekommt, jetzt müsst ihr jetzt alle machen, Punkt. Ja, das geht nicht.
Oder das, also kannst du schon, aber dann kommst du nicht so weit. Ne?
Ja, ja, ich kann sagen, und ich wundere mich manchmal wirklich, was aus mir geworden ist. Ich kann plötzlich sprechen. Also es sind ja auch, will ich mal so sagen, es sind ja auch Ressourcen vorgetreten, die hätte ich vor 5 Jahren, das hätte ich mir nie träumen, oder das wäre unmöglich gewesen, ja, dass ich in der Synode vor zig Menschen spreche. Ich bin immer noch klar in meiner Aussage. Ja, also es gibt keinen Kuschelkurs sozusagen, ja. Ich bin der Außenminister sozusagen im Beteiligungsforum und muss da manchmal unangenehme Dinge sagen. Ja? Und dann gibt es andere Kolleginnen, die im Beteiligungsforum, die machen das auf ihre Art und Weise sehr, sehr gut. Ja? Weil jeder spricht natürlich andere Menschen an. Ja? Und diese Vielstimmigkeit im Beteiligungsforum unter der betroffenen Vertretung, die macht uns sehr stark. Und von daher bin ich schon immer noch der Mann der klaren Worte, aber ich überlege immer erst, bevor ich losrenne, und das hatte ich früher eben nicht gemacht. Ja, da bin ich halt einfach wie im Pfeil.
Wenn ich das jetzt nochmal kurz zusammenfassen darf, was ich vermute, was es bei dir ist, auch was deine Reife da auch ausmacht. Es gibt das Wort der emotionalen Reife. Ja. Du hast ja auch gesagt, du hast deine Emotionen verstanden über diese ganze Aufarbeitung, deine persönliche Aufarbeitung, ne, oder Therapie. Und ich habe neulich auch gehört, dass es ganz viele erwachsene Menschen gibt, die diese emotionale Reife nicht haben. Also dass man, und man sieht es auch, deswegen jetzt zum Social-Media-Thema, es schlägt sich ja auch in Social Media nieder, wenn du Leute hast, die da einfach Kommentare reinposten und so tun, als ginge es um irgendein sachliches Thema, aber sie eigentlich mit dem Kopf durch die Wand wollen und auf ihrer Position beharren, weil sie nicht verstehen, welche Gefühle eigentlich dahinter stecken. Ja. Das fand ich so das Interessante an dieser Studie. Es war eine amerikanische Studie zu emotionaler Unreife von erwachsenen Menschen. Aber so gibst du das ja auch weiter an deine Kinder. Ne?
Ja.
Und das ist wahrscheinlich jetzt deine Stärke, oder? Ja, das habe ich so verstanden jetzt, dass du das ja auch abschalten kannst, zum Beispiel in Social Media. Kannst du ja auch einfach sagen, du sagst, ach, dann mach ich halt den Kommentar-Stream.
Ja,
mach ich den halt zu, so. Oder du kannst es auch gut aushalten, wenn jemand blöde Kommentare macht mittlerweile. Ne?
Ich glaube, Ich glaube aber auch bei mir, ich habe eine ganz ausgeprägte Resilienz, glaube ich. Also ich meine, wenn man meine Geschichte, wenn man sich damit auseinandersetzen, steht da überall und so. Also dass ich heute noch leben darf. Also ich habe mit der Kirche tatsächlich nichts mehr zu tun, mit der Institution, außer jetzt natürlich arbeitstechnisch, aber ich bin in keiner Gemeinde tätig und so, weil das ist mir alles aus Gründen natürlich, ja. Aber dennoch glaube ich, irgendjemand schützt mich. Ich bin schon so oft kurz vor knapp, bei mir war es kurz vor knapp, und immer wieder hat man mich, also es muss was geben, der Mensch oder eine Frau oder wer auch immer, die mich schützt. Da ich ja sehr, sehr christlich-pietistisch erzogen worden bin, gibt es auch manchmal Dinge, die mir trotz allem helfen. Also zum Beispiel, ich hab im Büro, in meinem Büro habe ich ein Poster von Bonhoeffer. Und wenn es mir ganz, ganz schlecht geht, das ist, und da steht drauf, von guten Mächten wunderbar geborgen, ja, schon ganz tolles, habe ich mir vor Jahren mal gekauft, weil mir das gefällt, weil ich immer gedacht habe, guck, dem geht's auch so. Der war ganz im Keller, ja, und hat aber trotzdem immer noch Kraft gehabt. Das konnte er ja nicht alleine. Da bin ich schon so frei, das auch zu sagen. Ich glaube, ich bin oft christlicher wie manche Menschen, mit denen ich arbeite, ja, die sogenannten, ich nenne es immer Berufschristen. Da bin ich, glaube ich, schon sensitiver. Es ist ja auch so, dass diese Arbeit, die ich jetzt mache, also ich bin jetzt auch zusätzlich Sprecher in diesem Beteiligungsforum, das ist kein Zuckerschlecken. Ja? Also so wie ich sagte, ich kriege von allen Seiten Druck, was ich auch verstehe. Aber das, was immer wieder vergessen wird, dass wir oder ich oder wir im Beteiligungsforum, wir bearbeiten keine Einzelfälle, ja, sondern wir sind das große politische Gremium auf EKD-Ebene, die Rahmenbedingungen schaffen, damit sowas möglichst nicht mehr passiert, damit Betroffene besser entschädigt werden, damit jetzt diese 48 Empfehlungen, die ja, das ist ja eine Wahnsinnsarbeit, gell? Ich werde immer gefragt, wieso machst du das eigentlich, ja, trotz allem? Mhm. Wieso setzt du dich mit denen an einen Tisch? Und dann sage ich immer und immer wieder, ja, weil ich tue das auch für die nächste Generation. Und dann tue ich es auch für diese ganze Jugendhilfeeinrichtungen und für die Kinder, die in die Einrichtungen müssen, dass die tatsächlich möglichst nie mit so einer Hypothek aus einem Heim oder aus einer Jugendhilfeeinrichtung entlassen werden, mit so einer Hypothek, die ich ja immer noch zu tragen habe. Das ist mein Ansporn und das ist auch meine Verpflichtung. Das bin ich mir schuldig und das bin ich auch der nächsten Generation schuldig. Und deswegen mache ich das. Und wenn ich mal tot bin, ja, dann soll auf meinem Grabstein irgendwann mal stehen, er hat es versucht, so.
Okay. Du hast gerade gesagt, du stehst sehr unter Druck. Ich finde, das ist A, kein Wunder bei dem Thema natürlich. Dann in dieser Komplexität innerhalb der evangelischen Kirche, auch mit ihren ganzen Institutionen. Und auch wenn du sprichst oder Interviews gibst, ich finde, also ich bemerke das dann schon. Zum Beispiel hast du im Januar vor Veröffentlichung der Forumstudie gesagt, diese Studie wird ein Beben auslösen. Also das ist ja auch ein Erdbeben passiert ja nur, wenn ordentlich Druck auf dem Platten ist, ne? Und du hast gesagt, es würde viele Leute aufschrecken. Ist das eingetreten, was du erwartet hast?
Nein, überhaupt gar nichts. Es ist gar nichts passiert. Oder wenig. Ja. Was mich.
Eine Sache vielleicht, weil du mir vorhin das erzählt hast, dass sich Leute über Instagram angeschrieben haben mehr. Ja. Also das ist passiert, oder?
Ja, das ist passiert, ja, klar. Also ich hab
kannst du davon kurz erzählen, wer dich da so anschreibt und was dann bei dir zumindest passiert
also, auf deinen Kanälen? Also das ist unterschiedlich. Also ich werde von vielen Pfarrer und Pfarrerinnen angeschrieben. Ich werde auch von ganz, ganz kirchennahen Menschen angeschrieben, die mich so quasi fertig machen. Also ich soll jetzt mal aufhören und das Thema ist doch jetzt vorbei und jetzt habt ihr doch endlich euer Geld und jetzt soll mal Schluss sein. Oder ich bekomme zu hören, jetzt kommt er schon wieder mit dem Thema oder so. Die Menschen verstehen nicht, ich bin ja kein Feind. Ich bin ja kein Feind der Kirche, sondern ich bin ein Mensch, ich helfe der Institution, in ihre dunkelste Ecken zu gehen, den auszufegen, den Staub, den Muff sozusagen. Also man muss sich das vorstellen, ich als Betroffener helfe der Institution, in dem diese Gewalttaten stattgefunden haben, um Dinge so zu, um Rahmenbedingungen zu erarbeiten, dass es tatsächlich nicht mehr losgeht. Aber wenn man dann mitbekommt, ja, also zum Beispiel eine Landeskirche hat in einer Woche jeden Tag eine Pressemitteilung rausgehauen. Ja. Es ging nur um Zahlen, Zahlen, Zahlen. Bin ich reingegrätscht. Ja. Dann wurden Bilder gezeigt, ja, wo ein Bischof vorm Altar steht und um Vergebung bittet. Ja. Da bin ich natürlich auch reingegrätscht. So, dann hat man das natürlich rausgenommen, dieses Bild auf Insta, und hat sich dann wieder entschuldigt. Weißt du, bei Entschuldigung ist man immer ganz schnell. Ich sag was und dann, dann wird sich entschuldigt beispielsweise. Und
was ist das, was dich daran so stört? Was war das, was du gesagt hast, was sie auch veranlasst hat, das Bild dann rauszunehmen?
Ja, das ist nicht angebracht. Wir brauchen jetzt keine Entschuldigung. Ja? Das ist übrigens ja dieses evangelische Spezifika, das protestantische, ja? Sich immer wieder zu entschuldigen und Vergebung bitten und so. Und dann dachte ich auch, kapiert sie eigentlich nicht? Ja, also und das passiert ja heute auch noch immer wieder. Ja, ich habe gesagt, Bilder, das ist auch eine Sprache. Und dann denke ich immer, aber ich bin doch nicht euer Pressesprecher. Und dann merke ich aber auch immer wieder, dass es für das Thema eben kein Pfarrer als Pressesprecher, wenn du Pfarrer bist als Pressesprecher, das funktioniert nicht. Ja, das müssen klare Menschen, also Menschen, die Pfarrer sind natürlich auch klar, die sich mit dem Thema so auseinandersetzen, ja, unabhängig auseinandersetzen sozusagen, weil als Pfarrer habe ich ja immer noch meinen eigenen Beruf, habe ich die Institution noch und so weiter. Und da bin ich natürlich dann als Pfarrer oder Pfarrerin ganz schnell in diesem Modus, sozusagen, ah, das tut uns ja alles so leid und Entschuldigung und bla bla bla. Aber dass ich mal
ein... Darf ich kurz danach fragen, dass du das Gefühl hast, darauf wird eine Reaktion jeweils erwartet, die dann lautet, okay, angenommen, ist gut, ist wieder in Ordnung?
Ja, ja.
Oder was
ja,
ist
ja,
das?
Ja, ja,
das
ja.
Ist, was darum steckt.
Ja, ja.
Okay, da habe ich heute Morgen ein ganz schönes Bild zugehört, weil es ging um Trauer und wenn Leute weinen und trauern und jemand kommt und legt dir, man tendiert dann ja vielleicht dazu, jemandem so die Hand auf die Schulter zu legen.
Ja.
Und es gibt ein Zeichen dafür, wenn jemand dann anfängt zu kreisen, also ja. Die streichelnde Bewegung zu machen, ja. Bedeutet das als Körpersignal, so ist jetzt wieder gut, hör auf. Ich will, dass du aufhörst. Ja. Und dann gibt es, wenn du einfach die Hand auflegst, bedeutet das, ich bin bei dir.
Ja.
Und ich vermute, was du dir wünscht ist, hört es euch an und ja. Seid bei uns einfach.
Ja.
Ne? Und nicht dieses Reiben, komm, ist jetzt wieder gut, geh weg.
Ja,
ne?
Ich kann ja nur von mir sprechen. Ich mag auch dieses Rumgetatscheln nicht. Ja? Also wir lieben uns alle. Ja, das, da kriege ich einen Vogel. Ja? Oder dass man sich immer umarmen muss. Ja? Das, warum? Warum muss ich Menschen umarmen? Das bestimmt doch ich. Ja? Mich umarmt keiner. Ja? Das ist Fakt.
Du kriegst die Hand gegeben.
Immer. aber wir haben trotzdem, ich bin zum Beispiel auch kein Freund dieser Rumduzerei. Weil jetzt dich tut sie natürlich gerne, aber du bist natürlich auf anderer Ebene. Gell? Aber ich tue es jetzt ganz bewusst niemand aus einer hohen Ebene. Weil ich immer wieder beobachtet habe, weil wir sind im evangelischen Kontext ganz schnell dabei, ja, wir lieben uns doch alle. Und jetzt ist doch gut, jetzt vergib mir doch mal. Und dann beobachte ich, dass dieses Duzen auch sehr missbraucht werden kann. Ja, jetzt habe ich den Betroffenen sozusagen. Ja, und es ist halt leichter mit dem zu sprechen, wenn ich ihn duze. Und dann, das habe ich auch gelernt, weil das hat für mich auch was mit Respekt zu tun. Ich bin der Herr Zander, Punkt. Und ich mag das auch nicht, immer wieder auf die Betroffenheit reduziert zu werden. Ja, immer und immer wieder. Ich bin der Herr Zander. Fertig. Ich habe Gewalt erlebt, habe ich erlebt, Punkt. Und wenn wir Betroffene uns aber auch immer wieder auf diese betroffene Schiene begeben, ja, dann ist es auch sehr, sehr schwierig für mein Gegenüber damit umzugehen. So, und das macht es auch so schwierig bei vielen, vielen Betroffenen. Deswegen habe ich eingangs gesagt, es reicht nicht nur betroffen zu sein, sondern da gehört so viel dazu. Und deswegen auch diese unerträgliche Kritik, die ich zum Teil bekomme, die ja aus meiner Sicht sehr unsachlich ist, weil das ist Kritik, da will man mir nur schaden eigentlich so. Und früher...
Naja, das ist immer dieses auf Identitätsebene
ja,
sein. Ne? Du,
ja.
Du, da sagt man, du bist die Perspektive und nicht du hast die Perspektive. Ja. Weil eigentlich hast du eine Perspektive
ja.
Und deswegen bist du in dieser Rolle als Betroffenenvertretung
ja.
Und nicht, weil du die Perspektive bist. Ne?
Ja,
du bist ja.
Ja
nicht die Inkarnation ja. All dessen. Ja.
Und früher habe ich die Leute so scharf kritisiert.
Aber deswegen bist du jetzt besonders allergisch darauf.
Nee,
verständlicherweise,
nee.
Oder?
Ja, also ich gehe heute sehr professionell damit um. Wirklich, also was ich gelernt habe für mich persönlich, ich lasse mich von niemand mehr verletzen. Fertig. Und sich das immer wieder bewusst werden, Zander, die meinen ja nicht dich persönlich, sondern die haben einen eigenen Frust. Ja, vielleicht haben sie sich mit der, was weiß ich, waren sie mit der Fachstelle nicht einverstanden oder mit ihrer Anerkennungszahlung. Ja, und ich sitze jetzt da oben und ich soll es richten. Ich kann gar nichts richten. Nur gemeinsam können wir was richten. Und den Betroffenen draußen möchte ich sagen, die das jetzt hören, wir sitzen alle in einem Boot. Alle. Und es gibt halt Betroffene, die den Mut haben, rauszugehen, die ihren Allerwertigsten da raushängen, ja, und mit diesen KirchenvertreterInnen tatsächlich in Dialog und in Streit gehen. Und alle Betroffene, die das machen, insbesondere jetzt auch in Beteiligungsform, die haben Respekt und Anerkennung verdient. Punkt.
Du hast gesagt, wir können zusammen was tun. Und vorhin sagtest du auch, naja, manchmal denkst du, warum muss ich das alles machen? Aber du bist auch das Licht, das du in die dunklen Ecken bringst. Deswegen jetzt mal in die dunkle Ecke der Basis, von der du ja auch erlebst, die Basis der Kirche, die dann manchmal jetzt gerade, hast du ja ganz am Anfang des Podcasts auch erzählt, dass die eine Pfarrerin gesagt hat, nee, bei uns gibt's das nicht.
Ja.
Was würdest du sagen, was können Christinnen von der Basis in den sozialen Medien für Betroffene tun, jetzt speziell, weil du ja auch immer dich wieder jetzt mit Leuten ausgetauscht hast, die auch was versucht haben, die manchmal irgendwie kommunikativ einkassiert worden sind von den Landeskirchen. Aber was würdest du sagen, was ist das, was Leute tun können an der Basis in den sozialen Medien?
Also als Christ glaube ich, das ist ganz wichtig, das Annehmen, ja. Und immer wieder auch sagen, wir unterstützen euch. Und vor allem, wir glauben euch. Wir glauben euch Betroffene, weil vielfach wird uns ja bis heute nicht geglaubt, ja. Und dann immer wieder von sich aus auf das Thema aufmerksam machen, ja. Uns verlinken zum Beispiel, die EKD-Webseite verlinken, mich verlinken, andere verlinken, dass dieses Thema wirklich breit sensibilisiert wird. Und da geht's nicht um kantige Sprüche, die mache ich, sondern da geht's wirklich darum, dass wir alle das Gefühl haben, schau, die Basis glaubt uns auch. Und das aber bitte kein Berufsglauben, ja, so, dass man sagt, ja, wir müssen denn jetzt mal glauben, weil der Druck so groß ist, sondern tatsächlich, weil es gibt keinen Grund, wirklich, es gibt keinen Grund, Betroffenen nicht zu glauben. Keiner denkt sich da irgendwas aus, sondern das ist so. Und ich stehe heute mehr denn je auch an der Seite der betroffenen Frauen. Das Thema muss noch viel, viel weiter in die Öffentlichkeit, denn immer wieder gesagt wird, kann ich mir gar nicht vorstellen, du warst erwachsen oder du warst Konfirmandin, du hättest Nein sagen können. Und da stehe ich heute immer voll dahinter, weil der Fokus liegt in der evangelischen Kirche aus meiner Sicht mehr, das hat mich übrigens überrascht in dieser Forumstudie, wie viele Kinder missbraucht worden sind. Ja? Also das hat mich sehr, 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 sehr überrascht. Weil wir ja immer gedacht haben, du ja auch damals, ja, wurden uns ja immer Zahlen genannt, 300, 400. Also das hat mich schon überrascht. Aber da liegt
keine... Konfirmanden im Alter vor allem, ja, ja. Dass sie auch jünger sind.
Ja, ja. Das ist die aber der Fokus, die Menschen denken immer, naja, das sind kleine Kinder. So, oder kleine Jungs, wie es interessanterweise ja auch im evangelischen Kontext war. Und die betroffenen jungen Frauen, die es ja heute auch gibt, ich habe vorhin schon gesagt, mich kontaktieren sehr viele Menschen. Und durch mich kommen auch ganz viele raus und trauen sich auch, ja, etwas zu sagen. Das Thema, glaube ich, da müssen wir auch noch ganz viel sensibilisieren. Ich habe auch viele anonyme Accounts zum Beispiel. Ich weiß mittlerweile aber, wer so dahinter steckt. Und denen möchte ich aber Mut machen, ja. Weil wir müssen darüber sprechen, weil sexualisierte Gewalt geht uns alle an. Man darf die Verantwortung nicht wegschieben. Denn wenn wir schweigen, stärken wir tatsächlich den Rücken der Täter und TäterInnen.
Und dann bleibt es ein Tabu, ne?
Ja,
und das ist
ja,
das, was du dann, nicht mehr möchtest. Und deswegen sichtbar machen und glauben, ja, und
deswegen,
das einfach aushalten.
Genau, ja. Und deswegen immer wieder, was ich auch immer wiederhole, Bibel, Barcode, Gesangbuch, Barcode, Losungsbüchle, Herrnhuter, Barcode und so weiter.
Wo soll dieser Barcode hinführen?
Ja, zu Anlauf- und Beratungsstellen zum Beispiel. Und dann natürlich zur Informationen zur Fachstelle oder zum Beteiligungsforum oder kann man ja mehrere Dinge da einbauen. Oder ganz wichtig für mich auch oder für uns auch ist diese Plattform Bene, ja, die jetzt ja hoffentlich bald online geht. Ja, da wird jetzt über 2 Jahre schon dran gearbeitet. Also aus meiner Sicht, ja, und ich bin ja auch ein sehr kritischer Mensch, aber es wird eine gute Plattform, die auch moderiert wird. Also das heißt, da können sich Betroffene untereinander vernetzen, können miteinander diskutieren in geschlossene Foren. Und diese Foren werden moderiert. Tatsächlich, da sitzt jemand im Hintergrund, die moderiert es. Also die sind auch angestellt jetzt, ja, sozusagen.
Ja,
dieses,
cool. Sag mal, wann gibt es diese Plattform? Bene heißt die. Und wie kommt man da hin?
Also die aktuelle, ganz aktuelle Information ist, dass im August an den Start gehen soll. Ich sage soll, weil da ist auch wieder so eine Sache, wenn man so ein Projekt macht, ja, ich habe auch gedacht, naja, das macht man mal geschwind so, ja, wie viel im Hintergrund da ist, ja, wie, was man da also auch bedenken muss, ja, diesen Schutz, dann Datenschutz, KI natürlich jetzt ganz aktuell, und das ist so, dass es tatsächlich eine Plattform ist von Betroffenen für Betroffene, also das haben Betroffene aus dem Beteiligungsforum natürlich mit einer Firma, das war ein Projekt, wurde ausgeschrieben, das, ich bin dann immer derjenige, der dann schon mal ein bisschen drauf guckt und hat gesagt, macht's bitte nicht so kirchlich, weil wir müssen auch andere ansprechen, ja, wir müssen auch die Menschen ansprechen, die aus Gründen mit der Kirche nichts mehr zu tun haben wollen, aber die auch berechtigt sind, Informationen zu haben. Und deswegen ist das auch ganz wichtig, das ist keine Plattform von der EKD. Ja? EKD hat es natürlich finanziert, sage ich jetzt den Kritikern, die da sagen, naja, das sei jetzt abhängig oder was, aber irgendjemand muss ja zahlen, ja.
Und keiner wird ausspioniert, ne? Darum geht es dann ja wahrscheinlich auch.
Genau,
ja.
Genau. Und tatsächlich, dass das moderiert wird. Also das finde ich, find ich sehr gut. Also das
und da das haben ist wir, extrem wichtig, gerade weil wahrscheinlich auch nicht jeder seine Emotionen so komplett reflektiert hat und damit so reif umgehen kann. Und
da war es auch also schwierig.
Ist ja auch klar in so einem Kontext.
Ja, und das war übrigens auch schwierig, dann Moderatoren zu finden, gell? Also die Stellen wurden regelrecht ausgeschrieben und so. Also das ist, also ich finde, das ist das mit das Wichtigste, was wir da machen können. Und das gehört zum Beispiel dann auf in Insta, das gehört dann verlinkt und das müssen da, also das muss man wissen, dass das gibt.
Also das finde ich toll. Ich würde gerne diese Plattform auch in den Shownotes verlinken.
Ja.
Wenn der Podcast erscheint, das ist im September, dann ist sie hoffentlich schon online, Bene.
Ja.
Es gibt so einen Scherz bei uns im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, weil wir ja auch ein bisschen was mit Websites zu tun haben. Da sagen wir immer, wann geht die online? Dann sagt jemand Juli, okay, Oktober.
Ja, okay.
Aber ich hoffe mal, ich drücke euch feste die Daumen, dass ihr das dann im August
also online könnt. Also was ich hundertprozentig sagen kann, also bis zur Synode hoffen wir, dass sie freigeschaltet ist. Also das war übrigens auch ein Wunsch, die heißt ja Vernetzungsplattform, ein Wunsch schon vor dem Beteiligungsforum. Ja? Also wenn ich da jetzt an unsere unabhängige Beauftragte Kerstin Klaus denke, die hat es damals auch schon immer gefordert, immer und immer wieder, weil Vernetzung ist A und O und zwar tatsächlich eine unabhängige Vernetzung, ja? Dass da niemand da von den Institutionen, die können ja dann natürlich auch drauf gehen, aber und das glaube ich, also wenn wir das durch haben, dann haben wir was ganz Großes geschaffen und, wenn ich das noch sagen darf, und was die Anerkennungszahlung angeht. Also ich glaube, wenn das verabschiedet werden kann, ich sage bewusst kann, wenn das verabschiedet werden kann im November, ich glaube, dann haben wir einen Meilenstein gesetzt, weil das, so wie wir das jetzt machen und planen, macht es nicht einmal, wie sagen die Protestanten immer, die Geschwister und Brüder der katholischen Kirche. Ja, also das ist
Brüder und Schwestern.
Ja, genau. Das wird dann auch gut. Das sind halt Dinge, weißt du, da habe ich auch so eine Wahnsinnsentwicklung mitgemacht. Ich meine, ich hätte mir doch nie vorstellen können, dass ich irgendwann mal in einer Arbeitskommission sitze und das mal live miterlebe. Wie sind die wirklich, wenn es ums Geld geht? Ja, wie sind die wirklich? Und da habe ich auch viel gelernt, ja, aber die haben auch ganz viel von mir gelernt, weil ich dann immer wieder darauf hingewiesen habe, wie kann man denn eigentlich so sein? Ja, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, ja, weil dann wird es den Podcast hier sprengen. Aber ich habe dann bei der letzten Sitzung im Beteiligungsforum, habe ich dann nochmal darauf aufmerksam gemacht, wie schwierig das ist, auch für den Betroffenen und vor allem auch, wie pervers das eigentlich ist. Ja, wir sitzen da und die haben uns dann aber nicht mehr als Betroffener wahrgenommen. Ja, weil jeder hat seinen Hut auf, ja, und seine Rolle, ob das jetzt Kirchenjuristen sind, das dann mitzuerleben. Irgendwann schreibe ich mal ein Buch, glaube ich, nochmal und dann werde ich da einige Dinge schreiben, weil zum Teil hat es mich auch erschreckt.
Also ich kann mir vorstellen, es gibt ja die verschiedenen Ebenen der Kommunikation und dazu gehört natürlich die kalte Entscheidungslogik, die als kalt wahrgenommen werden kann. Ich vermute, das ist das, worauf du jetzt gerade referierst, ne? Also dass es recht kalt wirken kann, wenn jemand nur auf dieser Entscheidungsebene ist.
Ja.
Und wenn man dann vergisst, dass es da eine große emotionale Ebene und eine soziale Ebene gibt, wenn die dann nicht im Blick ist. Und ich vermute mal, dass ihr da in diesen auf zwei unterschiedlichen Ebenen miteinander ins Gespräch gekommen seid. Ne?
Ja.
Oder eben die eine soziale Ebene ein bisschen vergessen wurde von den Juristen.
Ja.
Kann ja mal passieren. Ich würde noch gerne eine Frage stellen, eine Abschlussfrage zu Social Media, weil du dich seit so vielen Jahren über Social Media äußerst, Twitter zum Beispiel auch auf X jetzt. Was waren deine größten kommunikativen Erfolge, würdest du sagen, über die sozialen Medien?
Ich glaube, das Thema bekannter zu machen. Mir geht es nicht um mich, um meine Person, überhaupt nicht. Weil man kennt mich ja sowieso, aber ich glaube, das Thema kritisch zu begleiten und tatsächlich bekannter zu machen, weil ich glaube schon, also soweit darf ich schon rausgehen, meine Stimmung hat auch eine Bedeutung jetzt. Die wird auch sehr ernst genommen, ja. Und wenn ich.
Deine Stimme und deine Stimmung auch.
Ja, meine Stimme.
Aber deine Stimme, ja.
Ja. Und also wenn ich, egal wo ich bin, ja, also ich werde ernst genommen, ich werde gehört, ich werde auch immer wieder zu Rate gezogen. Natürlich kann ich es auch. Warum? Weil ich bin Rentner sozusagen. Ja? Also ich kann anhand meiner Geschichte jetzt nämlich im Krankenhaus arbeiten, aber deswegen habe ich ja Zeit. Also, und ich hätte mir aber nie vorstellen können, dass es tatsächlich ein Fulltime-Job wird. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Und ich glaube, wenn ich die Menschen um mich herum ernst nehme, dann nehmen die mich auch ernst. Und ich kann auch mit Kritik umgehen und da äußere ich mich auch, wenn jetzt, sagen wir mal, über Menschen kritisiert werden in meinem Umfeld, mit denen ich zu tun habe, ja, auch wenn es ein Bischof ist zum Beispiel, ja, ich bin dann aber trotzdem immer noch klar in der Sache und sage, wenn ich dann Meinung bin, die muss zurückdrehen oder der muss zurückdrehen, dann sage ich das auch, weil ich das muss, weil ich kann mich da nicht verstecken, kann sagen, aus Harmoniezwang, ja, das funktioniert nicht, also immer trotzdem noch klar in der Sache, aber dennoch muss ich ganz viele Menschen mitnehmen. Und das, glaube ich, habe ich auch über Insta und Co. erreicht und so. Und was mir immer so gefällt, ist, wenn dann die Pressestelle so Kommentare loslässt, der EKD, ja, ja, der Zanders immer schneller wie mir. So. Hat ja auch ja, was,
oder?
Das
ist nicht so schwer. Ja, voll. Genau, das ist das, die Macht, die du dann hast, dann, ne? Ja. Über eigene Plattformen, eigene Kanäle, ja. Also eigene Kanäle. Dankeschön. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die alle unsere Gäste bekommen am Abschluss. Die eine Frage ist, wenn du eine Bühne hättest und du dir dein Publikum aussuchen dürftest, vor wem würdest du über welches Thema sprechen?
Ich würde die ganzen Menschen aus der Kirche einladen, also das Publikum, ja, nicht nur Entscheidungsträger, sondern auch mal GemeindemitgliederInnen, ja, den Christ würde ich einfach einladen und dann würde ich einfach über das Thema sprechen, was macht sexualisierte Gewalt mit uns?
Da wäre ja wahrscheinlich die Bühne Abschlussgottesdienst Kirchentag ganz gut. Da sind ganz schön viele Ehrenamtliche und Hauptamtliche.
Also da bin ich ja auf dem Kirchentag. Wir sind gerade dabei. Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast von diesem Film Die Kinder aus Korntal. Ja, ist ein Kinofilm und der soll eventuell auf dem Kirchentag gezeigt werden mit einer anschließenden Podiumsdiskussion. Da habe ich auch ein sehr gutes Publikum. Und dann wahrscheinlich bin ich immer wie immer auf dem Hauptpodium und geht's dann auch um Politik mehr oder weniger. Und dann würde ich auch vor ganz vielen Jungen sprechen, ja? Weil, weißt du, ich wiederhole mich jetzt, aber mir gefällt es, wie die, auch was für Fragen die stellen, ja? Denen geht's nicht um Historisierung oder um Skandalisierung, sondern die wollen das tatsächlich wissen. Wie kann das sein und warum? Ich meine, wenn mich junge PfarrerInnen anrufen, ich bin kein Seelsorger, aber dann anrufen und so im Lokum auch, sind Leute auf mich zugekommen und gesagt, Zander, ich weiß gar nicht, ob ich den Beruf überhaupt noch weitermachen kann, weil die ja auch so geschockt sind, weil ihnen ja sozusagen auch immer was vorgemacht wurde. Ja, ich meine, das ist aber auch ein Riesenproblem und vor denen würde ich aussprechen. Und ich würde dann aber auch ein sogenannter Mutmacher sein und sagen, hab Mut, ja, sprecht darüber. Es tut nicht weh. Es tut auch nicht weh, mit dem Herrn Zander zu sprechen. Es tut überhaupt nicht weh. Wir Betroffene sind einfach auch Menschen. Punkt. Und wir sind nicht nur Betroffene. Gell? Das ist auch ganz wichtig. Und ich glaube, wenn wir, deswegen bin ich bei der Sensibilisierungskampagne, wir brauchen das. Und es darf auch nie von der Tagesordnung. Ja, jeder muss morgens aufwachen und muss, sage ich immer, ja, die Formstudie im Kopf haben, ja. Weil, ja, manche Menschen benehmen sich so, da sage ich immer Forumstudie Seite 8, ja, weil da steht es tatsächlich drin, ja, und deswegen braucht es dann Wandel, ja, Kulturwandel und dieser Strukturwandel. Ich glaube, wenn wir da hinkommen, ja, dass das Thema ernsthaft diskutiert wird und dass alle wissen, was ist denn sexualisierte Gewalt, und ich kann sie auf meine Art mitnehmen, ich werde sie auch mitnehmen, aber da brauchen wir alle dazu. Da brauchen wir die Medien dazu. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht immer Angst haben, ja, vor der nächsten Pressemitteilung, ja, vor dem nächsten Fernsehbeitrag oder was, sondern das hat ja auch was damit zu tun. Auch Nicht-Christen wollen davon wissen. Und wir haben jetzt die Chance, ich spreche bewusst wir, weil ich ja da in diesem Zirkel mit drin bin. Die evangelische Kirche hat jetzt eine Riesenchance, ja, ein Leuchtturm zu sein und zu sagen, wir tun jetzt was, ja, wir verkriechen uns nicht, sondern auch wenn es weh tut. Ich hatte auch viel Schmerzen, ja, jahrelang, ja, und jetzt, es gibt doch einen Bibelspruch, einer trage des anderen Last, oder? So, weißt ja, Pietist kommt jetzt wieder raus.
Ja. Und ich finde aber auch, was du vorhin gesagt hast, ist einfach wahr. Also die Vergangenheit aufarbeiten bedeutet ja auch, die Zukunft zuzulassen. Ja. Weil wir tun das ja auch für die Zukunft der Kinder, die jetzt da sind. Ja. Also du tust das ja für den Schutz von allen, die jetzt in dieser Kirche sind. Die zweite Frage, die alle Gäste bekommen, ist, was ist der Hashtag digitale Kirche? eine Rätselfrage sozusagen. Aber du bist ja auch so ein bisschen in Social Media unterwegs. Vielleicht kannst du da was drunter vorstellen. Sonst darfst du dir was erfinden oder denken.
Ja, die
so
digitale Kirche, da denke ich doch an Teresa Liebt, oder? Die ist doch so auf digital, dann die von Stachel mit Herz. Digitale Kirche, also könnte ich mir jetzt vorstellen, ist das, was wir jetzt machen. Also dass wir, glaube ich, nicht mehr so die Räume brauchen, die es in der Vergangenheit gebraucht hat, dieses Gebäude, sondern dass wir halt einfach jetzt moderne Wege finden müssen, dass man da Gottesdienste feiern kann, Diskussion. Das stelle ich mir auch unter digitale Kirche vor.
Ich fand schön, was du gerade gesagt hast, das, was wir gerade machen, also Priestertum aller Gläubigen.
Ja, ja. Ja. Ich glaube, dass es Zukunft wird. Und was mich übrigens ärgert, wenn wir jetzt gerade bei digitale Kirche sind, ich schaue ja manchmal diese Fernsehgottesdienste an. Natürlich nur, wenn Menschen da sind, die ich kenne, wenn die predigen, ja. Und was mich da mal ärgert ist, da wird dann unten eingeblendet, wenn Sie Fragen, Hilfe brauchen, ja, und dann blenden Sie eine Telefonnummer ein und das kostet aber ganz, ganz viel Geld. Und das verstehe ich nicht, obwohl es eine kirchliche Sendung ist. Das ist zu viel zu digital. Aber ich glaube, dass wir moderner werden, dass wir auch jetzt hier in einem lockeren Poloshirt rumsitzen, ja, und nicht, was weiß ich, einen extra Anzug anziehen müssen, ja, wenn man geht. Also ich glaube, digitale Gottesdienste aus meiner Sicht haben Zukunft.
Ich interpretiere das jetzt so, dass du sagst mit den Klamotten, das ist so ein bisschen wie Masken fallen lassen.
Ja, ja.
Man versteckt sich nicht mehr in so einer Uniform.
Ja.
Ja, das gefällt mir sehr. Lieber Detlef, ganz herzlichen Dank für deine
Nichts
Zeit.
Nichts zu danke.
Es war ein Vergnügen, mit dir zu sprechen.
Ja.
Und ich bin jetzt sehr motiviert, das Thema auch wieder ein bisschen präsenter zu machen.
Ja. Ich danke, dass ich sprechen durfte.
Ja.
Obwohl also, ich hole es mir ja immer, gell, wenn ich sprechen möchte.
Ja, ja.
Nee, aber abschließend will ich sagen, ich hätte es ja auch nie gedacht. Du spürst es ja auch, ja. Auf der einen Seite dieses Unerträgliche, was man erlebt hat. Auf der anderen Seite diesen Hass, der entstanden ist. Und dann ist aber doch was entstanden. Und deswegen bin ich wieder beim Kaktus, ja. Also der mich ja dann auch immer wieder erinnert, ja. Aber der mich dann auch wieder anstupst und sagt, Sander, jetzt schau mal, ja. Also schau dich an, reflektier dich. Und wenn ich doch heute mit Christen etwas bewegen kann, obwohl ich das nicht bin, das ist aus meiner Sicht ein Riesenerfolg. Und das ist auch beispielhaft, ja, weil irgendwie können wir ja alle dazu, ja, irgendwie sind wir alle betroffen, ja. Es sind nicht nur wir betroffen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, sondern alle sind wir betroffen im Kirchenkontext, ja. Ob das jetzt Familie ist, ob das Gemeinde ist, ob das viele Gemeinden leben ja deswegen noch in dieser Schockstarre zum Teil, aber betroffen sind wir alle.
Ja, definitiv. Es geht um unseren Schutz, um unsere Gemeinschaft, um unseren Frieden miteinander.
Ja.
Ja. Und dass wir gut miteinander Konflikte austragen können und nicht vertuschen. Licht ins Dunkel werfen.
So ist.
Ganz herzlichen Dank.
Bitte schön.
Dass du da warst, liebe Hörer. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Dankeschön, dass auch ihr dabei wart. Wenn ihr uns ein Feedback geben möchtet, schreibt uns über Instagram. Yid-Netzwerk ist da unser Kanal. Wenn ihr Lust habt, Tipps zu bekommen für Social Media, dann abonniert unseren Newsletter über yid.de/newsletter. Und ein paar Infos zu Detlef und seine Kanäle werde ich in den Shownotes verlinken. Und jetzt bleibt noch kurz dran für den Folgehype. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Hallo, mein Name ist Gavin Kahlmeier. Ihr könnt mir im Internet folgen. Ich heiße überall Gavin Kahlmeier. Das schreibt man G-A-V-I-N und dann Karl und Meier. Weder Vor- und der Nachname. Und ihr könnt meinen Podcast hören, der heißt Hakendran. Der erscheint dreimal wöchentlich und da geht es um alles, was mit Social Media zu tun hat. Tolle Gäste dabei. Und wenn ich euch eine Empfehlung geben darf und ihr euch mal so richtig unterhalten wollt und anschauen wollt, wie kurz Video im Internet Spaß machen kann, müsst ihr euch alle Fabi Rommel anschauen.